Krankenhaus weg, waren viele Ärzte, Augen, Haut und so weiter. Viele Deutsche haben im Fürnwalder Krankenhaus gearbeitet. Wir waren alle froh, dort zu arbeiten, weil man was zu essen bekam.
Im Gegensatz zu vielen Familien im Lager, nur eine geringe Zahl der DPs war religiös eingestellt, führte meine Mutter einen streng koscheren Haushalt. Es war für sie selbstverständlich, zweierlei Geschirr zu benutzen. Für die Fleisch- und die Milchspeisen, getrennt nach fleischig und milchig. Hinzu kam Geschirr für Pessach. Weil wir nur wenig Geschirr besaßen, säuberte meine Mutter unter viel Aufwand die Gerätschaften. Ich erinnere mich, wie sie auf dem Herd in der kleinen Küchenecke Pfannen und Töpfe aus Eisen ausglühte, um sie gemäß der Kaschrut, den Speisevorschriften, zu reinigen.
Meine Eltern konnten im Mai 1946 die Ruine des Bahnhofs Föhrenwald kaufen. Mein Vater war in der ehemaligen Munitionsfabrik mit dem Entmunitionieren beschäftigt. Irgendwann kam die Idee, einen Laden aufzumachen. Es gab ja kaum Versorgungsmöglichkeiten. Eine Initialzündung für unser Geschäft war, dass ein Teil der Lagerbewohner für das Pessachfest neues Geschirr brauchte. Wir haben uns mit dem Geschäft die ganzen Jahre über Wasser halten können. Sonst gab es wenig Kontakte zwischen den jüdischen Bewohnern des Lagers und den nichtjüdischen außerhalb. Es waren Berührungsängste. Die im Lager hatten verständlicherweise Gründe dafür. Und die außerhalb des Lagers hatten irgendwo Angst.
Es gab am Eingang ein Wachhäuschen, wo bis 1952 die amerikanische Militärpolizei saß. Da kam dann die deutsche Polizei hin. Aber die haben sich nicht dafür zuständig gefühlt, was im Lager passiert ist. Auch die amerikanische MP hat der im Lager gewählten jüdischen Polizei alles überlassen. Nur für schwerwiegendere Dinge wurde die Militärpolizei eingeschaltet. Ich kann mich erinnern, wie einmal ein ganzer LKW mit Militärpolizei kam für eine Razzia. Es war Geld gedruckt worden, und zwar diese damaligen Militärgelder, diese Skripten. Ich erinnere mich, wie sich die Militärpolizisten nach dieser Razzia als Gruppe im Lager fotografiert haben.
Der Schlomo. Er handelte mit Zigaretten, Tabak und Kaffee. Die Menschen im Lager waren selbstverständlich solidarisch mit einem wie Schlomo. Er wurde gewarnt, denn es war durchgesickert, dass die Polizei in der Siedlung auftauchen würde. Er sollte sich so lange im Wald verstecken. Und was hatte er zu Hause? Vielleicht 10 Stangen Zigaretten und ein paar Kilo Kaffee. Alle sorgten dafür, dass er nicht erwischt wurde.
Markttag war der Sonntag. 30 bis 40 Verkaufsstände wurden dann in der Auerbachstraße und der New Jersey Straße aufgebaut. Zwischen den Verkaufsständen Schnüre gezogen und an ihnen die feilgebotenen Artikel befestigt. Amerikanische Leinentücher von ausgezeichneter Qualität, Bettwäsche, Textilien, Schuhe, Lederwaren, Werkzeuge, Spiele, Trödel aller Art.
Anfangs haben mich die Kunden, mit denen ich eine Verabredung hatte, am Tor abgeholt. Die Amerikaner haben ja keinen ins Lager reingelassen. Aber später, da wurde ich einfach durchgewunken. Zuerst war ich immer bei den Leuten zu Hause. Es sprach sich rum und jedes Mal kam eine neue Frau dazu, die sich auch die Haare machen lassen wollte. Ich habe ihnen die Haare, auch die Perücken, die Nägel gemacht. Die nötigen Sachen dafür haben sie besorgt. Ich hatte ja keinen Föhn und keine Lockenwickler, nicht mal Shampoo. Dann hat mich eines Tages der Friseur des Lagers angesprochen. Der hatte einen eigenen Salon, aber einen Herrensalon mit 2 Angestellten, ob ich nicht lieber bei ihm im Laden arbeiten wollen würde. Er würde mir die 2 hinteren Waschbecken abgeben. Mein Mann ist dann mal mitgekommen und hat an die Decke eine Vorhangschiene montiert und einen Vorhang aufgehängt. So waren die hinteren Becken vom Laden abgeteilt und da habe ich dann die Frauen bedient. So konnte ich dann viel mehr Frauen frisieren als vorher, als ich noch immer in die verschiedenen Wohnungen musste. Ich habe dann 4 Tage die Woche dort gearbeitet. Es gab immer viel zu tun.
Im Lager hatten einige begonnen, kleine Produktionen aufzubauen. So wurden zum Beispiel Hosen geschneidert. Einer übernahm das Zuschneiden, ein anderer war für Knöpfe und Knopflöcher zuständig. Ein dritter nähte die Taschen ein und wenn alles fertig war, fuhr man auf Märkte und verkaufte die Hosen. Einige hatten es nach ein paar Jahren richtig zu etwas gebracht.
In München eröffnete mein Vater bald nach der Ankunft eine Kirschner-Werkstatt. Mein Bruder arbeitete mit ihm in der Pelzwerkstatt. Wir waren deshalb nicht mehr auf die Unterstützung der Hilfsorganisationen angewiesen. Doch das riss unsere Familie auseinander. Wochenlang sah ich meinen Vater überhaupt nicht. Wenn er nach Föhrenwald kam, ging es immer um die eine Frage: Wann würden wir Föhrenwald verlassen können? Für meine Mutter blieb das Lager Föhrenwald nur das Loch, das uns mein Vater endlich aus dem Loch herausholen müsse.
Die Feste waren das Schönste. Jeden Samstag fanden diese schönen Feste in einer eigenen Halle statt. Die Halle wurde immer wieder neu dekoriert. Das sah wunderschön aus und es gab herrliches Essen. Riesige Tische, richtige Tafeln mit schönen Platten und Tellern voller gebratener Enten und Gänse, mit Fischen und Kuchen, alles ganz frisch und toll zubereitet. In so kleine Happen geschnitten, damit man sich gut nehmen konnte. Das waren alles ganz tolle Hausfrauen und alle waren für das Fest immer picobello hergerichtet. Die Männer in eleganten, dunklen Anzügen, die Frauen sowieso, sehr elegant, in schönen Kleidern. Die hatten sie aus München, aus Boutiquen. Manchmal haben sie mir auch eines gegeben. Jeden Samstag hieß es, sie kommen doch heute Abend auch wieder. Mein Mann sollte ich auch mitbringen, er war ein guter Tänzer, das hat den Frauen gefallen. Ich habe dann immer zu ihm gesagt, mit der musst du auch tanzen, das ist eine Kundin von mir. Es sind richtige Freundschaften entstanden in dieser Zeit. Auch später noch, als sie schon längst von dort weggezogen waren, haben viele bei mir geklingelt, wenn sie in der Gegend spazieren gegangen sind und Hallo gesagt.
30.01.1946. Stimmungsbericht des Bürgermeisters von Wolfratshausen an den Landrat. Ärgernisgebend ist das Verhalten der Juden. In den Geschäften sind sie sehr aufdringlich und fordernd, um Waren und Lebensmittel ohne Marken zu bekommen. Bitten horrende Summen, weil sie Geld genug besitzen, haben es dann Mangelware wie Salz und Zündhölzer, um sie anderwärts wieder zu verschachern. Die Abneigung gegen die Juden war früher in der Bevölkerung nicht so, als nur einige einwandfreie Geschäftsleute von diesen ansässig waren, als jetzt, wo sie in Massen in ihrem Wesen sich zeigen.
1952. Alle DP-Lager mit Ausnahme von Föhrenwald werden aufgelöst. Die noch nicht ausgewanderten DPs werden nach Föhrenwald verlegt.
Die Industrieverwaltungsgesellschaft MBH verpachtet die Siedlung Föhrenwald an die Regierung von Oberbayern als Wohnanlage für heimatlose Ausländer.
30.01.1952. Betreff Hundesteuer. Hundeanmeldung im Regierungslager Föhrenwald. Es wurden 40 Hunde angemeldet.
Ab 1952 Regierungsschule, 3 Klassenzimmer, 1 Aula, 1 Lehrerzimmer. 1 jüdische und 4 deutsche Lehrkräfte unterrichten 130 Kinder nach deutschem Lehrplan und im Fach Hebräisch.
Mai 1953, Süddeutsche Zeitung, Föhrenwald, Regierungslager für heimatlose Ausländer, Föhrenwald, Wartesaal der Unglücklichen.
13.01.1954. Die im Regierungslager untergebrachten jüdischen Personen gliedern sich nach ihrer Nationalität wie folgt auf. Deutsche 103, Polen 1531, Rumänier 121, Tschechoslowaken 70, Ungarn 98, zu denen noch 104 Juden aus verschiedenen Ländern hinzukommen.
1954 leben offiziell noch immer 2027 DPs im Lager Föhrenwald.
Vom DP-Lager Föhrenwald hat man damals nichts Gutes gehört. Heute hört man auch Gutes, auch von Leuten, die damals damit zu tun hatten. Komischerweise hat man das damals nicht gehört.
Die ganze Gegend wollte das Lager weghaben. Als das Lager geschlossen wurde, ist grundsätzlich gesagt worden, Juden dürfen da keine Reihenhäuser und Objekte kaufen. Ich weiß nicht, ob welche da waren, die sich das hätten leisten können. Und so sind mehrere Familien eben ausgesiedelt worden mit Gewalt. Sie sind nicht gefragt worden, es ist einfach über sie bestimmt worden. Ich kenne Leute, die gesagt haben, ich gehe nicht weg, ich bleibe. Sie konnten aber nicht da bleiben. Man wollte sie verstreuen, das ganze restliche Judentum zerstreuen, nach München, Frankfurt, Düsseldorf.
Die Aufgabe der deutschen Verwaltung war, das Lager aufzulösen. So groß waren die Ressentiments, dass sich der Lagerleiter, als er die Lagerleitung übernahm, mit einer Pistole bewaffnet hat, bevor er das Lager betrat. Und er musste die Pistole nie benutzen. Wenn man die Geschichte der Lager studiert, es gab keine schwere Kriminalität. Es gab Diebstähle, Raufereien. Raub oder Mord gab es hier nicht, obwohl die Leute so schwere Schicksale hinter sich hatten. Aber in den Köpfen der deutschen Verwaltung war wohl das Bild der asozialen Horden, dass der Lagerleiter wohl mit einer Pistole hier anrücken musste.
Wir wurden ja umgesiedelt. Wir wohnten erst auf der Illinoisstraße und sind dann umgesiedelt in den anderen Teil, als die Siedler kamen. Das Lager wurde wegen der neuen Siedler geteilt, halbiert. Die Siedler auf der einen Seite, wir wohnten auf der anderen Seite. Durch die Siedler entstanden nun auf einmal Vorgärten, Blumen- und Gemüsebeete. Als das Lager 1957, wir waren ja mit die Letzten, die das Lager verlassen haben, aufgelöst wurde, wurden die verbliebenen Familien in größere Städte umgesiedelt. Und so sind etliche Föhrenwalder nach Frankfurt gekommen. In zwei Wohnblocks wohnten fortan Juden aus Föhrenwald.
Erst war es ja freiwillig, aus dem Lager auszuziehen. Da hing so alle 4 Wochen ein Aushang am schwarzen Brett. Da stand dann, 15 Familien können Wohnungen kriegen, anmelden da und da. Da, wo es wenigstens noch einen intakten Elternteil gab in der Familie, diese Leute haben das als Chance gesehen, aus dem Lager rauszukommen, weil sie schon 50.000 Ablehnungen hatten. Man wusste, man bekommt Sozialhilfe und eine Sozialwohnung. Die Regierung wusste aber ja auch, dass die Leute nicht mehr woanders im Ausland unterzubringen waren. Die sich nicht gemeldet hatten, das waren die körperlich und seelisch zerstörtesten und kränksten. Die musste man mit Gewalt aus dem Lager raustun.
Es hieß, dass das damalige Regierungslager Föhrenwald vom katholischen Siedlungswerk erworben wird und dass diese Häuser veräußert werden. Und so günstig, wie man in Föhrenwald Häuser erwerben konnte, konnten wir vom Siedlerverein in Selbsthilfe nicht bauen. Das war also der Grund, dass wir gefragt haben, wie schaut denn dieses Föhrenwald überhaupt aus? Einer fuhr also raus, kam entsetzt wieder und hat gesagt, nein, da kann ich nicht mitmachen. Meine Eltern waren als Vertriebene bis jetzt in einem Lager und da kämen sie ja wieder in ein Lager.
Auf Initiative meiner Mutter zogen wir im Oktober 1955 als eine der ersten Familien freiwillig von Föhrenwald nach München in eine Sozialwohnung. Meine Mutter brachte mich gleich am nächsten Tag in die Schule. Der Lehrer wartete vor der Tür auf uns, ein großer, kräftiger Mann, um mich zu begrüßen und um mich anzuweisen, niemandem in der Klasse zu erzählen, dass ich Jude bin. Daran habe ich mich dann gehalten, sehr lange gehalten. Im Geschichtsunterricht wurde später erzählt, dass als die Pest ausgebrochen war, man den Juden die Schuld dafür gegeben habe, weil die Juden die Brunnen vergiftet hätten. Da hat sich die ganze Klasse nach mir umgedreht. Ich habe so getan, als ginge mich das alles gar nichts an. Also wussten es doch alle. Denn ich habe ja kein vernünftiges Deutsch gesprochen und ich habe ja auch nicht sehr deutsch ausgeschaut. Und ich hatte ja nur 2 Jahre Deutschunterricht in Föhrenwald. Das bisschen Deutsch, was wir gelernt haben, war nur in den paar Stunden in der Lagerschule. Zu Hause und untereinander haben wir Jiddisch gesprochen. Und es war klar, als ich in die deutsche Schule kam, dass ich mit Abstand der schlechteste Schüler war. Nach ein paar Monaten hat der Lehrer gefragt, wer von euch will denn ins Gymnasium gehen? Die einzigen 2, die sich gemeldet haben, das waren der Sohn des Autohändlers und der Sohn des Fahrradhändlers. Er hat die beiden Namen notiert und dann hat er zu mir gesagt, so, und dich schreibe ich auch ein. Da hat sich die ganze Klasse umgedreht, die dachten, er macht einen Witz. Ich habe nicht gewagt zu widersprechen. Der Lehrer war bekannt dafür, dass er geprügelt hat. Dann hat er begonnen, wenn Malen oder Turnen war, mich an die Tafel zu holen und hat mit mir Deutsch und Rechnen geübt. Im Juni sollte die Aufnahmeprüfung sein. Da hat er gesagt, du bist noch nicht gut genug. Sag deiner Mutter, sie soll dich krank melden und dann lernen wir während der Sommerferien. Ich habe mit ihm und seinem Schwager in den Schulferien jeden Tag 6 bis 8 Stunden gelernt. Er hat nie Geld oder irgendetwas dafür verlangt. Am Ende der Ferien habe ich die Prüfung nachgemacht, habe in Deutsch einen 2er und in Rechnen einen 1er gehabt. So kam ich aufs Gymnasium.
1955, Bauleitung. Die besichtigten und nachstehenden Wohnhäuser in Föhrenwald haben alle die gleiche Grundrissgestaltung. Jede Wohneinheit ist vollständig unterkellert. Das Erdgeschoss enthält 2 Wohnräume, Wasch- und Heizraum, einen geräumigen Vorplatz, ein WC und einen Urinalabteil. Ein ca. 40 Quadratmeter großer Raum befindet sich im Dachgeschoss, durch einen 3 Quadratmeter großen Vorplatz zugängig. Die Wohneinheiten besitzen keine Koch- und Waschküche, kein Bad. Fenster, Türen, Fußböden müssen erneuert, Bad und WC eingebaut, Heizung gesetzt werden.
28.10.1955, Isar-Loisach-Bote. Neue Namen für die Straßen in Föhrenwald gesucht. Nach der Übernahme der Siedlung Föhrenwald durch das Siedlungswerk werden die Hauptstraßen der Siedlung zu Gemeindestraßen. Sie müssen neue Namen erhalten, denn die jetzt gebräuchlichen Namen kommen ebenso wenig in Frage wie die bei der Erstellung der Siedlung im Dritten Reich eingetragenen.
Am 28. Februar 1957 haben die letzten 800 jüdischen DPs das Lager Föhrenwald verlassen.
1976, Isa Leusach-Bothe. Aus dem berüchtigten Nachkriegslager Föhrenwald war die saubere Wohnsiedlung Waldram geworden.
Memeler Straße, New York Straße, Rupert Straße. Danziger Freiheit, Independence Place, Kolpingplatz. Adolf-Hitler-Platz, Roosevelt Square, Seminarplatz. Sudetenstraße, Ohiostraße, Weldenstraße. Kärntnerstraße, Missouri-Straße, Scherstraße. Tirolerstraße, Kentucky-Straße, Steichele-Straße. Ostmark-Straße, Dr. Philipp-Auerbach-Straße, Bettinger-Straße.
Wir Siedler wollten eine geschlossene Siedlung, dass eine gewisse Einheitlichkeit da ist, eine Art Mustersiedlung. Die Leute kamen aus ganz Deutschland, überwiegend Heimatvertriebene. Auch Ungarndeutsche, bei denen die Wohnungssituation besonders schlimm war. Die Familien, die hierher kamen, waren kinderreiche Familien. Jahrelang gab es keine Einzelkinder, aber Familien mit 10 und mehr Kindern.
Föhrenwald war ein einziger großer Markt. Einmal habe ich für meinen Vater hier Zigaretten gekauft. Die Siedler wollten aber nicht, dass aus jedem Kellerloch heraus verkauft wird, weil Föhrenwald einen schlechten Ruf als Schwarzmarkt und als Falschgeldzentrale hatte.
Der Eindruck war natürlich damals nicht sehr einladend. Die Häuser waren total heruntergekommen und zum Beispiel hier zwischen der jetzigen Korbinianstraße und der jetzigen Rupertstraße war also eine riesige Müllhalde. Auf der anderen Seite begannen damals bereits die Renovierungsarbeiten im Bereich der Kentucky-Straße und der Tennessee-Straße und da konnte man sich ein Bild machen, was draus werden kann. Wir haben uns nicht abschrecken lassen und haben also gleich zugegriffen. Wir sind also als Siedleranwärter eingetragen worden.
Die Bausubstanz der Häuser ist gut gewesen, bis heute gut. Das ist ein massiver Ziegelbau, der Keller ist Beton in unterschiedlicher Qualität. Einer der Kellerräume war als Luftschutzraum vorgesehen, es ist also bester Beton. Man wollte das Lager loswerden, auch wegen der Kosten. Das drückt sich dann halt aus in den Gutachten über die Bausubstanz. So schlecht war die Bausubstanz aber nicht.
Die Häuser waren alle mit Tarnanstrich versehen, auch die Dächer. Bei mir auf dem Hausdach war eine Fichte befestigt. Später habe ich dann erfahren, dass das heißt, hier wohnen rechtgläubige Juden.
Föhrenwald von Michaela Melian. Musik Michaela Melian und Karl Österheld. Mit Philipp Götz, Leonie Hofmann, Gabriel Hecker und Marion Breckwold, Peter Brombacher, Eva Gossejewitz, Hans Kremer, Anna-Barbara Kurek, Stefan Merki, Stefan Zinner. Ton und Technik Hans Scheck und Angelika Haller. Regieassistenz Christina Hensel. Dramaturgie Barbara Schäfer. Realisation Michaela Melian. Produktion Bayerischer Rundfunk mit dem Kunstraum München 2005. Thank you.
Good morning, wherever you are listening. This is The Lake Radio. My name is Frederik, and this is New Drops. It's the last Friday of the month, which means that we will be putting new sounds into our stream on The Lake Radio. And we've been blessed with a lot of beautiful submissions on our email, a lot of suggestions from our editorial staff, and just a bunch of new and great releases that I've picked out for you today. So the theme, I guess, is sort of the end of summer, and I've collected some things also by artists that we've met with over the summer at festivals, and likewise, so things from that you can also find, people you can find interviews with on our podcast feed, and so on. So I invite you to just sit back and keep doing whatever you're doing for the next hour or so. There's a lot of great music to come, and enjoy this warm August Friday morning. This is New Drops. Thank you for listening, and stay tuned to The Lake Radio. This is Carmen Villan. Thank you.
come back to Sunday's task is undone. More seeds in the morning, more sun will return to the sky. It's a pretty chain, it's a prettier game when the rippling stream runs away with a gently put leaf. Walk with me, there's stones in my head. Let me dance in the seaweed untied. I shout in the air, I admit I'm wrong, but I'm grouping my good to compare. Come back to me, to anchor me there. Come back to Sunday's task is undone. More seeds in the morning, more sun will return to the sky.
There's a break in the rain now, but I can see the steam rising around the mountains. I'm wondering if linear or cyclical. History and the future.
Envie. just look a llano. Lo que quieres, no puedo darte. Quítate de mí. Quítate de mí. Siento tu corazón romper. Feel your heart break. I'm done.
Thank you. Thank you. did I leave my keys? And where the fuck are you? I think I had too much coffee. I think that you blocked my view. You're orange tree.